Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Almut Möller vom European Council on Foreign Relations, Leiterin des Berliner Büros dieser Denkfabrik, die sich mit europäischen Fragen, mit europäischer Außenpolitik beschäftigt. Herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Vielen Dank, Herr Frenzel.
Dieser Mann wird uns heute beschäftigen.
I don't want an election. You don't want an election. Let's get on with the people's agenda.
Boris Johnson sagt das. Er sagt, keiner will Neuwahlen. Wie war das bei Walter Ulbricht?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Tja, Frau Möller, wir nehmen uns das gleich ausführlicher vor. Kleine Einschätzungsfrage. Was ist wahrscheinlicher mit Blick auf diesen 31. Oktober, dass Großbritannien dann wirklich rausbricht aus der Europäischen Union oder dass der Premierminister nicht mehr Boris Johnson heißt?
Ich halte das Rausfliegen der Briten aus der EU zu dem Zeitpunkt für momentan eine ziemlich realistische Option. Johnson legt es darauf an. Und
er hat die besseren Karten gerade in dem Spiel?
Das ist mein Eindruck.
Wir werden das diskutieren hier. Und das Gute ist, bei uns sind Wenns und Abers zugelassen, wenn wir uns unterhalten. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie uns zuhören, seien Sie herzlich willkommen. Großbritannien erlebt gerade sehr turbulente Tage, turbulente Stunden, kann man sagen. Das Parlament kommt am Nachmittag erstmals seit dem Sommer zusammen, hat eine letzte Chance, den harten Brexit ohne Abkommen mit der EU zu stoppen, bevor die vom Premierminister verordnete Zwangspause beginnt. Und weil sie das tun könnten, die Abgeordneten, hat Boris Johnson jetzt Neuwahlen ins Spiel gebracht, noch im Oktober. Almut Möller vom European Council on Foreign Relations ist mein Gast heute. Was erleben wir da gerade in London? Ist das der Showdown diese Woche?
Also man wünscht sich ja fast, dass es jetzt endlich mal zu Ende ist, auch wenn es ein Ende mit Schrecken ist und die Briten ohne ein Abkommen aus der Europäischen Union rauskrachen. Das wäre also weder für die Briten gut, für die wäre es besonders schlecht, aber auch nicht für den Rest der EU. Aber es hat auch keiner erwartet, dass das einfach wird. Denn das ist eine solche polarisierte Entscheidung. Das war sie von Anfang an. Das Referendum war so knapp. Das ist eine Entscheidung mit einer solchen Tragweite, aus der EU rauszugehen. Also da sozusagen mit einem einigermaßen ausgestatteten Harmoniebedürfnis ranzugehen, dass das dann irgendwie auch funktioniert, ist, glaube ich, der falsche Ansatz, dass das hier extrem kracht. Ist klar und ich glaube, das wird auch noch eine Weile so sein. Boris Johnson hat ja selber auch ein Interesse daran, im Grunde so eine Art Eskalation der Stimmung zu betreiben. Wenn man das so fast ein bisschen vergleicht, sein Idol scheint ja Winston Churchill zu sein, über den hat er auch eine Biografie geschrieben, sozusagen die großen Zeiten mit den großen Krisen, die großen Männer brauchen, die dann sozusagen das Ding wieder in die Hand nehmen. Also in seiner Rhetorik spürt man ganz oft so dieses, ja, das ist eine Schicksalsentscheidung für unser
Blut, Land
und so. Ja, ja, richtig. Ja. Und na, wir müssen uns wieder auf uns zurückwerfen und wir schaffen das und so weiter. Der dramatisiert das natürlich auch für eine Bevölkerung sozusagen, die dann im Zweifel vielleicht so seine Erwartung sagt, gut, das stimmt, da müssen wir doch jetzt alle wieder hinter die Flagge und dick for your country und das haben wir auch schon gemacht im letzten Jahrhundert ein paar Mal bei all den Mächten, die uns da dann herausgefordert haben und so. Also das hat auch sowas. Es wirkt total antiquiert oft.
Ja, und also für uns deutsche Beobachter, die wir ja immer so einen Hang zum Konsens haben, im Zweifel die große Koalition, setzt euch an einen Tisch, ist das ja das große Rätsel. Warum versucht man nicht mit den gemäßigten Kräften in der Mitte eine Lösung in der politischen Mitte zu suchen? Da scheint diese Eskalationslogik von Boris Johnson auch aufzugehen. Die Umfragen sprechen für ihn. Er hat seine Tories aus dem absoluten Keller wenigstens wieder so in die zweite, dritte Etage geholt, so über 30%. Aber ja, zu einem enormen politischen Preis. Er betreibt die Spaltung des Landes weiter. Er geht in eine konstitutionelle Krise mit dem Parlament. Da ist ja jetzt wirklich die spannende Frage in dieser Woche. Hat denn das Parlament aus Ihrer Sicht realistische Möglichkeiten, ihn in diesen wenigen Tagen, die dann noch verbleiben, zu stoppen?
Ja, man weiß ja nie, welche Winkelzüge da noch kommen. Das war ja auch extrem spannend in den letzten Wochen zu beobachten, dass sich auch die Kräfte im Parlament ja nicht klar sortieren. Es ist ja nicht so, dass er auch seine Fraktion dahinter sich hätte. Ich glaube aber dennoch, dass einiges dafür spricht, und das sagen ja auch die Kommentatoren aus London in diesen Stunden und in diesen Tagen, dass er durchkommt mit seiner Position und Er spielt jetzt ja mit der Perspektive, möglicherweise auch Neuwahlen abzuhalten. Braucht er eigentlich auch. Er braucht eine Legitimation für was, was extrem sein wird. Also er hat momentan bisher nur die Unterstützung der Mitglieder seiner Partei. Das sind im Vergleich nicht besonders viele. Und eine Neuwahl, so wäre die Hoffnung bei dem Blick auf die Umfragen, könnte ihm natürlich noch eine ganz andere Kraft verleihen.
Ja, das ist natürlich die spannende Frage, unabhängig davon, wer sie eigentlich will. Jeremy Corbyn, der Oppositionsführer, ruft ja seit Monaten nach Neuwahlen. Jetzt bringt Boris Johnson sie ins Spiel. 14. Oktober ist so ein Termin, der immer wieder jetzt genannt wurde von britischen Medien. Frage ist natürlich, läge in diesen Neuwahlen die Chance, Antworten zu finden, die wir bisher nicht bekommen haben, nämlich auf die entscheidende Frage, was wollt ihr eigentlich, liebe Briten? Wie hart soll der Brexit ausfallen? Wie weich soll er vielleicht zurückgenommen werden? Glauben Sie, dass Neuwahlen da Klarheit bringen würden?
Davon gehe ich nicht aus. Die Alternativen sind nicht klar. Das liegt auch daran, dass die Labour-Partei es eigentlich nie klar gemacht hat. Corbyn ist profillos in diesen Themen. Er äußert sich mal hier und dort, aber lauwarm eigentlich. Viel zu spät ist er aus der Deckung gekommen mit dem Thema des Sozialen, was Europa auch mit natürlich in Großbritannien etabliert hat, was eigentlich ein Labour-Thema ist. Das muss man nur pflücken, das hat er nicht gemacht. Keir Starmer, derjenige, der auch immer auftaucht, sozusagen als eine Figur in der Labour-Partei, der eben sehr viel klarer da ist, kommt eigentlich doch nicht so richtig durch. Also die Alternativen sind unklar. Und wir haben gesehen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, dass also die Wählerinnen und Wähler in Massen der Brexit-Partei, im Wesentlichen eine Nachfolgepartei von Nigel Farage's Independence Party, zugelaufen sind.
Mhm. Die jetzt allerdings in den Umfragen im Vergleich zu den Tories stark verlieren, weil die Tories unter Boris Johnson als die klare Brexit-Partei erscheinen, viel klarer als bei Theresa May.
Richtig. Und genau das ist ja sein Kalkül, dass er versuchen wird, diese Tory-Partei auf diese Weise auch zu retten. Und die Umfragen geben ihm da recht. Insgesamt ist das natürlich ein politisches System und eine politische Kultur, die sehr stark auf Polarisierung setzt und Konfrontation. Mhm. Also wenn wir mit unserem Konsensgedanken, weil Sie vorhin darüber sprachen, da vielleicht auch etwas zart beseiteter hingehen, das ist ja völlig normal. Also morgens ist bei mir auf einem Ohr britisches Radio und auf dem anderen Ohr deutsches Radio und bei aller Kontroverse, die wir hier natürlich auch haben, aber die werden nochmal ganz anders rangenommen. Ne? Das ist ja irgendwie auch, da geht mir irgendwie die Düse und ich denke, das kann man eigentlich nicht bringen, aber das scheint da noch irgendwie im Rahmen des Normalen zu sein.
Ich höre auch immer voller Neid die Kollegen von Radio 4 bei der BBC und denke, was können die, was wir nicht können? Aber es ist wirklich auch eine andere Debattenkultur, das stimmt. Wenn wir uns diese Wahlen, diese möglichen Neuwahlen anschauen, Sie haben es gesagt, die Polarisierung, die in dem System liegt und anders als bei der Europawahl, wo ja ein Verhältniswahlrecht gilt, auch in Großbritannien, eingeführt von Tony Blair. Bei der Unterhauswahl ist das ja nicht der Fall. The winner takes it all. Das heißt, ein Boris Johnson könnte mit 32-33%, die er so im Durchschnitt im Land hat, könnte er unglaublich viele Wahlkreise gewinnen, also eigentlich nur mit einem Drittel der Wählerschaft, weil die anderen Parteien sich aufsplitten. Also vor allem die beiden großen Oppositionsparteien, noch groß Labour, immer größer werden Liberaldemokraten. Was glauben Sie denn, wäre denn eine Chance drin, das wurde ja auch vielfach diskutiert in Großbritannien, dass sich da so eine Art Anti-Brexit-Koalition zusammenschmiedet, also dass Labour und Liberaldemokraten sagen, okay, wir müssen das jetzt verhindern und sprechen uns ab?
Also die Tatsache, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist, macht mich da etwas skeptisch. Das ist ja alles völlig unsortiert und die Gräben sind da, obwohl für uns aus kontinentaleuropäischer Sicht die Dinge doch eigentlich einfach sind. Und wir haben gesehen, dass Theresa May vor Boris Johnson ihren Kurs nicht durchbringen konnte und mehrfach nicht durchbringen konnte. Aber die Linien sind trotzdem alle nicht immer so klar. Und dennoch hat sich bis jetzt keine Front formiert, die wirklich in aller Klarheit sagt, wir wollen es nicht, wir schließen eine Koalition. Auch das haben die Briten ja inzwischen schon gelegentlich praktiziert. Sie haben da schon ein bisschen Koalitionsbilden gelernt. Das liegt einfach daran, dass in dieser Europafrage es in diesem Land keinen gesunden Grundkonsens gibt, dass das irgendwie doch auch einigermaßen okay ist, da Mitglied in dieser EU zu sein und dass man dann darauf auch aufbauen kann. Das ist selbst bei Labour-Unterstützern nicht so. Bei den Lib Dems ist das klar und auch bei den Grünen, die sind aber nicht besonders erfolgreich. Und wenn man so einen Grundkonsens irgendwie nicht hat, so ein Bauchgefühl bei seinen Wählerinnen und Wählern, auf den man setzen kann und dass diese Position dann auch durchzuhalten ist, dann ist das, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig, sich koalitionsfähig zu zeigen.
Mhm. Aber wenn wir dann mal nochmal auf diese Grundidee von Boris Johnson kommen, zu sagen, koste es, was es wolle, ohne Wenn und Aber am 31. Oktober raus. Ist das dann möglicherweise vielleicht sogar die gesündeste Strategie gerade, weil wir eben konstatieren müssen, dieses Land findet keinen Weg in der Mitte, dass man dann sagt, lieber ein, wie sagten Sie am Anfang, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende?
Also gesund vielleicht für das Selbstbewusstsein von Boris Johnson, der sich, glaube ich, in der Nachfolge eines Winston Churchill sieht und sagt, jetzt ist wieder der Moment für einen großen Mann, der ans Ruder kommt. Gesund vielleicht auch für die Tory-Partei, aber sicherlich trügerisch gesund. Ganz sicherlich nicht gesund für die britische Gesellschaft, die jetzt schon ziemlich auseinanderdriftet. Die sozialen Spannungen sind da, die Spannungen in ethnischer, religiöser Perspektive sind aufgebrochen wie nie zuvor. Das Land selber könnte zerfallen. Die schottische Frage ist da, die Frage von Irland und Nordirland, also das United Kingdom könnte am Ende ziemlich klein und nackt als Little England dastehen. Also ich glaube, viel Günstiges ist da nicht drin. Und wenn man sich hier so in Berlin umhört und auch in anderen EU-europäischen Hauptstädten, da will natürlich keiner den harten Brexit. Aber alle sagen, wir können nicht abrücken von unserer Position. Wir sind vorbereitet und wir rechnen jetzt damit, dass der stattfinden wird.
Helfen Wahlen da, kann man mit Blick auf Großbritannien diskutieren. Das kann man aber auch mit Blick auf die SPD diskutieren und andere. Das tun wir gleich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die SPD braucht bekanntermaßen eine neue Führung, genau gesagt zwei Personen. Der Wettbewerb um die Doppelspitze beginnt mit dieser Woche. Heute stellen sich noch mal einige der insgesamt 8 Kandidatenpaare der Presse vor. Ab morgen dann beginnen die Regionalkonferenzen. Das ist eine Spielart der innerparteilichen Demokratie. Almut Möller, Politikwissenschaftlerin, heute an meiner Seite hier im Deutschlandfunk Kultur, eher langwierig angelegt. 21 Konferenzen sind das, glaube ich, plus Abstimmungsverfahren dann. Dann gibt es heute auch eine andere Spielart, über die man sprechen könnte. Die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien macht unter ihren Mitgliedern eine Online-Abstimmung, ob sie künftig mit der sozialdemokratischen PD regieren soll, was ja letzte Woche vereinbart wurde. Funktioniert so die Wiederbelebung der staubig gewordenen parlamentarischen Demokratie?
Also ich glaube, die Frage ist ja weiterhin nicht beantwortet, was jetzt eigentlich passiert ist. Was wir sehen ist, und das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern ein sehr viel extremeres Phänomen in anderen europäischen Ländern, Italien gehört dazu, dass wenn man Menschen fragt, ob sie eigentlich glauben, dass ihr politisches System im Grunde noch in Ordnung ist, die sagen, nein, ganz im Gegenteil, das System ist kaputt, das funktioniert nicht mehr. Die Zahlen, die wir zu Italien kennen, wir haben eine Umfrage vor kurzem im Umfeld der Europawahlen gemacht, da sagen uns 80% der Italiener, das funktioniert alles nicht mehr, das sagen uns auch 80% der Briten, es sind ein bisschen weniger. Weniger Franzosen, in Spanien sind es auch eine Menge, in Deutschland sind es nur 40% im Vergleich, aber immerhin sind es 40% derer, die sagen, das System funktioniert nicht. Was ist das Problem? Ist es eine Krise der Repräsentation, dass die eine individualisierte Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, sozusagen auf kollektive Lösungen zu setzen, oder ist es, dass die Politik für wichtige Probleme der Menschen de facto oder gefühlt nicht mehr liefern kann?
Mhm. Also quasi Input und Output. Also bin ich genug beteiligt und sind die Ergebnisse, die dieses politische System liefert, gut genug?
Ja, habe ich das Gefühl, dass ich gehört werde mit meinen Anliegen, und ich glaube schon, dass es richtig ist, nochmal genauer hinzugucken. Mein Eindruck ist, die Politik hat natürlich überall verstanden, vor allen Dingen da, wo das sich so überzeichnend polarisiert hat, in den USA, in Großbritannien, dass da was zerbrochen ist, dass man raus muss wieder zu den Menschen. Also das Thema zuzuhören hat sich ja eigentlich auch in Deutschland in allen Parteien durchgesetzt. Es ist en vogue, auf Zuhörtouren zu gehen. Mhm. Und das ist ja auch ein Teil der Arbeit der Wahlkämpfer in Ostdeutschland gewesen, die gesagt haben, wir müssen einfach raus. Und interessanterweise scheint das ja durchaus auch was zu bewegen, wenn man sich anschaut, ne? Wie so ein Kretschmer beispielsweise wirklich auch keine Gelegenheit auslässt, auch in die Polarisierung reinzugehen. Und also da steckt schon was drin. Ich glaube, das ist schon etwas, was bei Menschen das Gefühl auslösen kann, es geht hier eigentlich um uns. Aber die Parteien müssen ja dann auch noch vermitteln können, dass sie inhaltlich was anzubieten haben, was nicht nur interessant ist, sondern was sie auch umsetzen können. Und die Zersplitterung auch unserer Parteienlandschaft macht das natürlich immer schwerer. Insofern, wenn ich jetzt so eine Parteistrategin wäre, man muss ja ständig jeden Tag alle möglichen Entscheidungen treffen. im Bund, im Land, in der Kommune, und gleichzeitig weiß man aber, das Boot leckt, und wie kriegt man das eigentlich beides in den Griff? So, was sind die Prioritäten? Wie halte ich da Balance? Wie halte ich da Kurs? Und auf den ganz großen Fragen, die ja eigentlich auch jetzt anstehen, so im 21. Jahrhundert, was ist Arbeit? Wie können wir eigentlich für uns alle eine gedeihliche Wirtschaft organisieren, die nicht den Planeten endgültig sozusagen an den Abgrund bringt und so weiter? Das sind so große Fragen, wo viele Bürger schon längst spüren, da bewegt sich was und die Politik aber irgendwie noch zu lange verzagt war. Und ich glaube, die Verzagtheit ist weg.
Ja. Die Verzagtheit ist weg. Aber all diese Fragen, die Sie gerade angesprochen haben, sind natürlich keine Ja- oder Nein-Fragen. Also wenn jetzt heute die italienischen Anhänger der Cinque Stelle aufgerufen sind, zu sagen Ja zur Koalition, Nein, dann ist das relativ einfach, aber das ist ja auch immer die Sorge bei diesen Ja-Nein-Fragen auf landesweiter Ebene, dass sie dann auch zu einfach sind.
Also die 5 Sterne haben das ja jetzt schon in der Vergangenheit auch ein bisschen praktiziert. Die haben da schon Erfahrung und wissen, so ganz risikoreich ist es nicht. Da kennen sie ihre Plattform schon gut. Sie haben ja ihre Mitglieder schon befragt, als sie in die vergangene Regierungskoalition mit der Lega von Salvini reingegangen sind. Da ist das in Anführungszeichen gut gegangen. Insofern also diese Möglichkeit, neue Formen der Partizipation zu erproben in einem Zeitalter, das auch digital ist, wo ja vor allen Dingen junge Menschen ständig in dieser Welt unterwegs sind, nur auf dem Feld, wo wir sagen, da müsst ihr aber zur Wahlurne, müsst ihr also wirklich physisch selber kommen, und hier ist der Zettel und er ist ausgedruckt und das ist der Stift und da ist die Wahlkabine.
Genau, das ist übrigens ein Stift, da muss man so klicken und dann kann man ein Kreuz machen.
Ja. Das passt irgendwie auch da nicht mehr zusammen. Also zu experimentieren, damit zu sagen, das kann natürlich Politik aus meiner Sicht nicht nur sein. Es kann nicht alles virtuell sein, aber Menschen da abzuholen, wo sie in ihrer Lebensrealität auch stehen, gerade auch junge Menschen, das finde ich schon richtig.
In Estland, glaube ich, kann man schon digital wählen. Ne?
Das habe ich mir jetzt...
bei der Europawahl, ne?
Ja, genau. Richtig. Ich war jetzt kürzlich dort. Da kommt man an in Tallinn und hat sowieso das Gefühl, man ist auf einem anderen Planeten angekommen. Aber ich glaube, kann natürlich nicht nur die Antwort sein. Es geht um die Substanz. Die Menschen wollen nicht nur das Wie und das Entertainment sozusagen. Sie wollen Substanz. Sie wollen, dass ihre Stimme gehört wird. Und ich finde schon auch, dass so Touren und mit Menschen reden und so weiter, das mag verstaubt klingen, aber das ist es ganz gewiss nicht.
Stichwort anderer Planet, nochmal kurz zur SPD, 21 Regionalkonferenzen und eben diese Frage, wer soll uns künftig führen? Da gibt es jetzt wirklich ein breites Angebot, 16 insgesamt, ja, 8 Paare plus ein Einzelkandidat. Jetzt habe ich da aber so ein bisschen den Verdacht, hier wird eine Frage wegdelegiert aus reiner Ratlosigkeit der bisherigen Führungseliten.
Also erstmal, es ist ja interessant, so ein Angebot zu machen, und die Reaktionen darauf sind ja auch für Parteistrategen schon interessant. Ne, zu sehen, was lösen eigentlich so unterschiedliche Figuren aus, das kann man sich angucken in der Wählerschaft und auch in der breiteren Bevölkerung, und ich glaube schon, dass man da eine Reihe von Erkenntnissen gewinnen kann dazu, was eigentlich ankommt. Viele Parteien haben in gewisser Weise Antworten, aber sie kriegen vielleicht auch nicht den richtigen Mix hin, sozusagen damit glaubwürdig auf die Straße zu kommen, was an Personen hängt. Den Grünen scheint das momentan ganz gut zu gelingen, dass die Botschaft und die Menschen, die diese Botschaft verkörpern, zusammenpassen. Und die Orientierung, die natürlich in gewisser Weise ein bisschen fehlt, auch in der SPD, hat natürlich auch mit den Erfahrungen der letzten Monate und Jahre zu tun, die für viele sicherlich auch ein Schock ist, wenn man diese Geschichte und Tradition einer Partei hat, und auch das ist ein Phänomen insgesamt der Volksparteien, die einfach in eine neue Lage versetzt sind. Und insofern, also ich glaube, die Balance ist natürlich so, dass man sagen muss, wir wollen uns nicht wegducken, sondern wir müssen schon auch echte Kandidaten haben. Und das war am Anfang ja ein bisschen, bisschen langsam.
Es hat mir
aber aber ich bin da jetzt mal ganz gespannt, wie sich die Debatten da entwickeln. Und Kevin Kühnert kann zumindest schon mal fast alle aus dem Stegreif aufzählen.
Konnte man gestern im Deutschlandfunk-Interview lernen, ja. Sehr beeindrucksvoll. Wir werden all diese Namen in den nächsten Wochen häufig in den Mund nehmen, denn dann touren sie durch Deutschland, 21 Regionalkonferenzen, die morgen beginnen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Almut Möller, Leiterin des Berliner Büros vom European Council on Foreign Relations, ein Think Tank, der sich für eine stärkere europäische Außen- und Sicherheitspolitik einsetzt. Das betone ich, Frau Möller, vor dem Hintergrund unseres nächsten Themas, der Lage in Afghanistan, die alles andere als stabil ist. Am Wochenende gab es Angriffe auf die Bundeswehr. Heute Nacht gab es erneut einen schweren Anschlag der Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Sind dabei mindestens 16 Zivilisten getötet worden, 119 Menschen wurden verletzt. Und all das, während die USA mit eben diesen Taliban über ein Abkommen verhandeln. Was darin steht, berichtet uns Bernd Musch-Borowska und beruft sich dabei auf ein Interview mit dem US-Sondergesandten Khalilzad.
Die US-Regierung habe sich mit den Taliban darauf verständigt, innerhalb von 135 Tagen nach einem Abkommen 5 ihrer Militärstützpunkte in Afghanistan aufzugeben und rund 5000 US-Soldaten abzuziehen, sagte Khalilzad. Wenn die Voraussetzungen entsprechend dem Vertrag erfüllt würden, schränkte er ein. Unterdessen haben sich in den vergangenen Tagen die Kämpfe im Norden Afghanistans verstärkt. Am Wochenende starteten die Taliban einen groß angelegten Angriff auf die Provinzhauptstadt Kunduz und entlang der Hauptverbindungsstraße zwischen Kabul und den nördlichen Provinzen gibt es anhaltende Gefechte mit den afghanischen Streitkräften. Offenbar wollen die Taliban vor einer möglichen Bekanntgabe eines Waffenstillstandes noch wichtige strategische Gebiete erobern.
Soweit der Stand unseres Korrespondenten aus Afghanistan. Almut Möller, die Amerikaner gehen weitgehend. Sollten die Europäer dann mitgehen oder bleiben? Oder vielleicht sogar aufstocken, was die Amerikaner abziehen an Truppen?
Also die erste Frage ist, gehen die Amerikaner? Fragezeichen.
Sie glauben nicht daran?
Bisher haben wir in anderen Bereichen auch einen Präsidenten gesehen, der Dinge sagt und man wünscht sich, dass er auch zu Frieden beitragen kann, zum Beispiel in Bezug auf Nordkorea. Er kündigt Dinge an, einen Friedensplan für den Nahen Osten, der ambitioniert vorgetragen wird und kann irgendwie doch nicht so richtig liefern. Kündigt an, sich aus Syrien zurückziehen zu wollen, aber dann passiert es irgendwie nicht wirklich. Sagt, die Truppen aus Deutschland werden jetzt alle nach Polen verlagert. Ich vereinfache radikal. Und wir sehen aber, dass eigentlich auch in Deutschland andere Dinge passieren, die für ein stärkeres amerikanisches Engagement sprechen. Wir wissen nicht, was die USA tatsächlich vorhaben, weil es einfach keine Kohärenz gibt. Das ist ein Schock wahrscheinlich für viele, auch in Europa und in Deutschland, weil wir mit den Amerikanern immer auf Verlässlichkeit setzen konnten. Wir waren nicht immer einer Meinung, auch gar nicht in den Einsätzen, die wir zum Teil unterstützt haben, zum Teil nicht. Aber man konnte zumindest meistens sagen, wenn sie sagen, sie tun etwas, dann tun sie es. Und ich würde hier noch ein Fragezeichen hintersetzen. Mhm. Und wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, es gibt auch gewisse Vorbehalte. Aber trotzdem ist die Frage natürlich, die Sie stellen, ganz entscheidend. Was machen die Europäer? Was macht Deutschland in einem solchen Fall?
Also Ihre Empfehlung?
Die USA kommunizieren ja, vor allen Dingen der Präsident, man muss da ja unterscheiden, der Präsident kommuniziert ganz intentional mit solchen Dingen auch immer in Richtung EU-Europa und will die Europäer unter Druck setzen und vor allen Dingen auch Deutschland unter Druck setzen, die eigenen Sicherheitsinteressen stärker selber in die Hand zu nehmen, zu investieren, den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken. Und sozusagen, ich würde nicht ausschließen, dass es auch eine Form von Säbelrasseln ist, um mal zu gucken, wie reagiert eigentlich das Bündnis darauf. Und das haben wir auch in den vergangenen Monaten an vielen, vielen Punkten gesehen.
Aber dann stellt sich konkret mit Blick auf Afghanistan die Frage, ob da unsere gemeinsame Sicherheit, nehmen wir es mal transatlantisch, noch am Hindukusch verteidigt wird. Oder ob man auch angesichts dieser Bilanz wahrscheinlich mit einer gewissen deprimierenden Grundhaltung sagen muss, es war vergeblich, die Taliban sind zurück. Lieber, ich bleibe mal im Bild vom Brexit, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Also ich glaube, diese Ernüchterung gibt es ja schon seit einiger Zeit auch. Und das hilft natürlich den Menschen in Afghanistan nicht, aber sozusagen die es wäre ja unvorstellbar eigentlich aus politischer Sicht, aber auch sozusagen aus Sicht der Fähigkeiten, die Streitkräfte mitbringen, dass wenn die Amerikaner abziehen, und zwar signifikant mit Truppen, deren Truppenstärke ist sozusagen das Rückgrat dieser Kampagne in Afghanistan, dass andere das in irgendeiner Form, also Europäer das in irgendeiner Form auffüllen könnten oder wollten.
Es würde ja auch nur Sinn machen, wenn man das Gefühl hätte, wir könnten da jetzt irgendwas schaffen, was man in den letzten 18 Jahren in diesem langen, teuren, mit Blutzoll versehenen Einsatz nicht geschafft haben. Ich glaube, die Hoffnung darauf ist gering, oder? Oder gibt es eine europäische Art und Weise, so etwas zu machen, die erfolgreicher wäre als die von Amerika angeführte?
Ist eine ganz schwierige Frage. Was wir natürlich sehen insgesamt ist, dass die Europäer jetzt gezwungen sind, sich selber mal zu überlegen, wenn sie zurückhaltender sein wollen insgesamt in Interventionspolitik, weil sie das Gefühl haben, dass das am Ende, und das zeigen ja eben auch die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte an vielen Orten, dass das am Ende nicht unbedingt zum Erfolg wird. Wie macht man es denn dann? Und eigentlich haben wir immer ganz gut auch in unserer Nachbarschaft zu Transformation beitragen können, in Mittel- und Osteuropa und auch zu friedlicher Transformation. Aber das sind natürlich nicht Lösungen für diese Länder, die gerade im Nahen und Mittleren Osten beispielsweise in unserer Nachbarschaft in ganz anderen Konfliktkonstellationen stehen. Da muss man auch in harter Sicherheit mehr auf die Waagschale legen können. Und das können die Europäer kollektiv noch nicht, beziehungsweise zum Teil wollen sie es auch nicht. Und das liegt natürlich auch daran, dass man in Deutschland weiterhin eine eher pazifistische Debatte zu diesen Fragen hat, ja richtigerweise. Aber das setzt natürlich auch gerade Berlin unter Druck. All das, was Trump sagt in dieser Hinsicht, ist immer auch eine Breitseite auf Deutschland.
Framing ist ja so ein neues Modewort im Deutschen, wenn man von sich selbst oder von anderen ein neues, ein anderes Bild vermitteln will. Nehmen Sie zum Beispiel die CDU, die neue Klimaschutzpartei. Man arbeitet an diesem Bild heute unter anderem mit einem sogenannten Werkstattgespräch, zu dem die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer eingeladen hat. Die Politikwissenschaftlerin Almut Möller ist weiter an meiner Seite und zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio ist Barbara Schmidt-Matern. Sie waren zumindest beim öffentlichen Teil dieser Veranstaltung dabei. Wie malt denn die CDU dieses neue Bild aus?
Ja, da kann einem fast schwindlig werden vor lauter Vorschlägen, muss ich sagen, die jetzt innerhalb der CDU kursieren. Diskutiert wird darüber ja schon den ganzen Sommer, ohne dass es aber lange Zeit eben nicht konkret wurde. Heute also jetzt dieses Werkstattgespräch, sicherlich auch ein weiteres Warmlaufen vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts am 20. September, wo ja dann die gesamte Bundesregierung Ergebnisse endlich, muss man hinzufügen, präsentieren will. Was schlägt jetzt die CDU vor? Da gibt es ein Arbeitspapier, aus dem die Kollegen der dpa auch schon zitieren. Ganz oben der Leitgedanke: in allen drei Regierungsparteien keine soziale Spaltung. Deswegen versucht man es jetzt immer mit einem Mix auf der einen Seite aus höherer Bepreisung für den CO2-Ausstoß, etwa beim Autofahren oder bei Bahntickets oder vor allem auch bei Flugtickets, wo man etwa gegen diese Dumpingpreise vorgehen will. Und auf der anderen Seite will man die Verbraucher und Bürger bei den Strompreisen entlasten und Förderanreize für den Klimaschutz schaffen, zum Beispiel bei der Gebäudesanierung. Das Ganze steht insgesamt unter dem Motto dieses Papier: wer CO2 spart, der fährt oder wohnt besser.
Okay, das ist die CDU. Jetzt gibt es die Schwesterpartei auch, von der wir ja in der letzten Zeit vor allem durch ihren Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Markus Söder ganz interessante neue grüne Wendung erfahren haben, die sich auch zum Klimaschutz positionieren. Was machen die denn in München? Überholen die jetzt noch die Berliner Schwester?
Ja, ich glaube, das ist schon so ein gegenseitiges Kräftemessen jetzt, wer den grüneren Anstrich hat. Von überholen kann da, glaube ich, keine Rede zu sein, sondern es gibt schon das erkennbar das Bemühen zwischen den Schwesterparteien, deckungsgleich jetzt voranzugehen. Das Klimaschutzkonzept, das die CSU heute Nachmittag verabschieden will hier in Berlin, die Landesgruppe der CSU im Bundestag, das sieht vor, einen nationalen Emissionshandel jetzt wirklich einzuführen im Verkehrs- und im Gebäudebereich, um dort den CO2-Ausstoß zu senken. Das ist in dieser Klarheit so nicht überraschend, aber doch ein Punkt nach vorne, dass man das jetzt so klar festlegt, denn die Union hat ja lange intern auch diskutiert, ob man so ein Emissionshandel, dass man einen Preis auf den CO2-Ausstoß festlegt, ob man das eben auf nationaler Ebene macht oder auf europäischer Ebene. Außerdem schlägt die CSU ebenfalls vor, dass man Bürger eben an gleicher Stelle auch entlastet, etwa durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale, durch eine Senkung der Mehrwertsteuer für Bahnfahrten. Ich habe es eben auch schon beim Papier der CDU erwähnt. Also das deckt sich. Fraglich ist aber, Herr Frenzel, bei all diesen Vorschlägen, wenn man immer auch im gleichen Atemzug Atemzug probiert, die Bürger zu entlasten, ob dann eben die Lenkungswirkung all dieser Maßnahmen erhalten bleibt, sprich ob man die politischen Maßnahmen, die man beschließt, ob die dann auch wirklich zu einer Senkung des CO2-Ausstoßes führen und damit für das Klima gut sind. Mhm. Und ich möchte gern vielleicht noch ganz kurz erwähnen, weil wir über das Werkstattgespräch der CDU auch schon kurz sprachen, dass der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble da heute Morgen eine Art Impulsreferat vor Beginn dieser Werkstatt gehalten hat und seinen Parteifreunden ein bisschen die Leviten gelesen hat und auch sehr tief in die Mottenkiste gegriffen hat und einen alten Parteifreund zitiert hat.
Mit der Ökologie werden wir die nächste Bundestagswahl nicht gewinnen. Ohne Ökologie werden wir sie verlieren. Das hat Peter Hinze vor 25 Jahren gesagt.
Ja, also der ehemalige Generalsekretär Peter Hinze. Dass Schäuble so weit in die Vergangenheit schaut, ist natürlich auch ein Zeichen, dass er sagt, hier, wir waren doch schon einmal so weit, wir als CDU wollen auch die Schöpfung bewahren, wenn wir das Klima schützen. Also tut was.
Ich schaue jetzt mal nur 2 Tage zurück. Da hatten wir Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg. Und das macht für mich, Barbara Schmidt-Matern, aber ich schaue auch auf Albut Möller hier im Studio, eine Problematik auf. Wir haben da Wahlergebnisse, vor allem auch in den Kohleregionen in der Lausitz gesehen, wo die CDU ganz stark auch verloren hat an die AfD, die Kohle-Lobbypartei, die neue möglicherweise. Und es gibt dann andererseits klar die faktische Notwendigkeit beim Klimaschutz was zu tun. Es gibt auch den politischen Druck aus der Bevölkerung, siehe grüne Ergebnisse. Frau Möller, zerreißt das die CDU?
Na, es gibt ja ganz konkret in den Bundesländern, die Sie genannt haben, Brandenburg und Sachsen, jetzt die Koalitionsdiskussion, weil die CDU und auch die SPD in Brandenburg mit ihrer Konstellation so nicht wird weitermachen können. Und wenn es darauf hinausläuft, dass man die Grünen mit an Bord holt, in Klammern an Bord holen muss, damit es reicht, um die AfD zurückzudrängen, dann ist dieses Thema natürlich mittendrin in 2 Landesregierungen. Und ich glaube schon, dass das ein Spagat sein wird. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Kompetenzerwartung offenbar noch nicht vorhanden ist und in der Bevölkerung, was die Klimakompetenz der CDU, CSU, aber wahrscheinlich auch der SPD angeht. Die Grünen haben da einen riesigen Vorsprung. Sondern es ist tatsächlich, wie Sie sagen, in der Sache sind das doch deutlich unterschiedliche Positionen. Und man muss natürlich schon abwägen, ob dann in dem Ansinnen, die AfD zurückzudrängen, die Extreme zurückzudrängen, nicht in der Mitte die Tiefenschärfe dann verloren geht und das am Ende diejenigen noch stärkt, die sagen, na, hier wird doch sowieso alles gleich gemacht, hier gibt es überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwie Alternativen zu diskutieren und so weiter. Das kann natürlich umgekehrt die Extreme auch wieder stärken. Insofern, das ist ein schwieriger Balanceakt.
Mhm. Barbara Schmidt-Matern, wie weit war dieser Spagat, dieser Balanceakt zu spüren bei der Veranstaltung heute?
Naja, da ging es jetzt noch weniger um die Landespolitik heute. Das ist jetzt erstmal eine bundespolitische Veranstaltung. Aber natürlich ist bei allen Bemühungen der Bundesregierung jetzt hier in Berlin bei dem Versuch, bis zum 20. September dieses Klimapaket zu schnüren, da ist natürlich immer auch im Hinterkopf, dass gleichzeitig in diesen beiden wichtigen Bundesländern Brandenburg und Sachsen jetzt Sondierungen, auch dann mögliche Koalitionsgespräche laufen. Und von Seiten der Grünen, Sie haben es ja schon erwähnt, die möglicherweise in neuen Landesregierungen mit im Boot sitzen werden, von denen ist schon ganz klar zu hören, dass es schwierig werden wird, sei es mit der SPD in Brandenburg oder mit der CDU in Sachsen, beim Thema Klima- und Kohleausstieg miteinander ins Gespräch zu kommen. Da stoßen völlig unterschiedliche Denkwelten aufeinander. Da sagt Annalena Baerbock, die Grünen-Vorsitzende, die ja auch aus Brandenburg stammt, das ist ihre Wahlheimat, wir müssen jetzt endlich damit vorankommen, den Kohleausstieg zumindest zu beginnen und die ersten Kraftwerke zu schließen. Und das passt so gar nicht zu der bisherigen Linie, die im Wahlkampf und auch lange davor schon Dietmar Woidke gefahren hat, der immer wieder Klimaschutz auf der einen Seite und Arbeitsplätze auf der anderen Seite eher gegeneinander ausgespielt hat. Also da stoßen völlig unterschiedliche Denkwelten aufeinander. Das wird schwierig werden und das ist natürlich auch den Koalitionären hier in der Bundespolitik bewusst.
Barbara Schmidt-Matern, vielen Dank für diese Einschätzung. Müssen deutsche Politiker hinter Gitter, wenn sie keine Dieselfahrverbote verhängen? Damit befasst sich ab heute Nachmittag das höchste europäische Gericht, der Europäische Gerichtshof. Der Hintergrund ist knapp gesagt folgender. Die deutsche Umwelthilfe war 2012 schon erfolgreich mit einer Klage gegen den Freistaat Bayern, dass mehr und besser für bessere Luft gesorgt werden soll. Die Umsetzung bleibt allerdings aus Sicht der Umwelthilfe aus. Nicht nur aus Sicht der Umwelthilfe, sondern auch aus Sicht der Gerichte, weil es eben an ganz vielen Stellen diese Fahrverbote nicht gibt. Almut Möller, jetzt ist die juristische Logik, wenn man etwas nicht macht, was man machen muss, dann gibt es häufig erst ein Zwangsgeld, das ist schon verhängt von Gerichten gegen den Freistaat Bayern. Und wenn da nichts passiert, dann gibt es ja bei natürlichen Personen die Zwangshaft auch als Möglichkeit. Ist das denn politisch klug, einen solchen Weg zu gehen oder zumindest diese Androhung im Raum zu haben?
Also ich finde die Eskalation interessant. Das ist ja sicherlich auch alles sehr ernst gemeint von der Deutschen Umwelthilfe, die sagt, es gibt hier ein Problem. Und auf das machen wir weiterhin mit allen Möglichkeiten des Rechtsstaates aufmerksam. Ob dann eine Inhaftnahme von Personen, die ein Amt bekleiden, auch möglich ist, das entscheiden Gerichte. Aber ich glaube, darum muss es letztlich gar nicht gehen. Sondern wenn man es auch schafft, eine Debatte zu entfachen, die da sagt, wie passt es eigentlich zusammen, dass wir haben es eben mit Frau Schmidt-Matern diskutiert, sich ein bayerischer Ministerpräsident hinstellt und sagt, ich bin der neue Grüne. Und andererseits ist dieses Thema aber gibt, was Fragen offen lässt. Das kann natürlich auch politisch Druck erzeugen und die Frage in den Raum stellen, also wie ernsthaft wird das hier eigentlich betrieben. Ja. Diese Form der Dramatisierung, die würde ich nicht unterschätzen. Und insofern, das ist für mich eigentlich die spannendere Frage.
Es beschreibt aber natürlich in gewisser Weise auch das Problem, dass wir da juristisch etwas lösen, was wir eigentlich politisch lösen müssten.
Aber die Frage ist ja, ob das sozusagen die Intention der Kläger wirklich beschreiben würde oder ob nicht die Intention auch ist zu sagen, wir wollen wirklich hier sehr prominent darauf aufmerksam machen, dass es hier, da passt was nicht zusammen. Mhm. Und ich finde interessant, dass gerade in Fragen ja, des Klimas, des Klimaschutzes, des Verbraucherschutzes, wir auch ziemlich radikale Formen inzwischen sehen. Wir schauen schräg gerade immer auf die Briten. Ihr Extinction Rebellion Exportschlager, der hat ganz gut funktioniert. Mhm. Also sehr viel radikaler momentan reinzugehen, zu sagen, das ist ein Thema, we can't wait. Auch wenn es dann nicht am Ende in einer Gefängniszelle endet, dann übt man vielleicht stärker Druck auf die Politik aus.
Almut Möller, vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur.